Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Wir gucken nach Afghanistan. Da haben ja die radikal-islamischen Taliban jetzt nach dem Abzug der NATO-Truppen ganz schnell, nämlich innerhalb von einer Woche, die Macht übernommen. Und heute Morgen hat es chaotische Szenen gegeben am Flughafen von Kabul. Viele Leute wollen jetzt raus aus dem Land, raus, sich in Sicherheit bringen. Und es gilt natürlich auch für die Deutschen, die noch in Afghanistan sind. Und der Außenminister Heiko Maas hat gesagt:
Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen.
Also die Ortskräfte, das sind die, die als Fahrer gearbeitet haben, als Dolmetscher und die jetzt eben in Gefahr sind. Herr Demand, die Opposition sagt ja jetzt, man hätte schon längst für deren Schutz sorgen müssen. Hätte man das alles besser planen müssen?
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich bin heute früh, als ich im Hinblick auf die Frage, welche Themen wir in dieser Sendung besprechen werden, natürlich gesehen habe, Afghanistan wird sich nicht vermeiden lassen, war ich ein bisschen belegt. Und zwar einfach deswegen, weil ich sprachlos bin, nicht über die Zustände jetzt, sondern im Grunde genommen ja über den gesamten Einsatz, über die Geschwindigkeit, mit der die Amerikaner sich dann da zurückziehen und ganz offensichtlich selber so komplett daneben liegen. Nun ist es wohlfeil von hier aus dann zu sagen, ich habe es ja immer schon gewusst, weil ich auch schlichtweg dazu die Entscheidungswege, die Verantwortlichen etc. zu wenig kenne. Schlichtweg, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, jetzt, das ist alles toll gelaufen. Die meisten Leute dürften sprachlos sein.
Markus Pindur ist zugeschaltet, auch aus dem Hauptstadtstudio. Herr Pindur, warum hat denn tatsächlich offensichtlich keiner geahnt, dass die Taliban so schnell wieder die Macht übernehmen würden?
Naja, große Skepsis war schon da, wie lange sich die jetzige bzw. die bis gestern Regierung in Afghanistan würde halten können und wie lange sich die afghanische Armee auch der Taliban erwehren werden könnte. Dazu gab es ja in den letzten Monaten schon viele Anzeichen. Die Taliban haben viele Provinzen nach und nach erobert, viele Kreise, viele kleinere Städte auch. Das heißt, das kündigte sich schon an, aber die Geschwindigkeit, mit der dieser Kollaps dann passiert ist, die hat in der Tat niemand, wirklich niemand vorausgesehen. Und es ist in der Tat, da würde ich Herrn Demand auch zustimmen, ein bisschen wohlfeil, jetzt hinzugehen und da Pauschalurteile über manche handelnde Akteure zu fällen. Die Sache ist die, man hat auch damit gerechnet, dass eine 300.000-Mann-Armee sich dieser Taliban-Truppen wird erwehren müssen, zumal es eine Armee ist, die ja geschult ist und ausgerüstet worden ist und das über 20 Jahre hinweg mit vielen, vielen Milliarden Euro unserer und amerikanischer und britischer und französischer und auch japanischer Steuergelder. Und man muss sich wirklich fragen, was da passiert ist. Und ich glaube, da lohnt ein Blick ins Land. Wir sollten da nicht immer nur Introspektion betreiben in unseren eigenen Ländern, sondern wir sollten nach Afghanistan schauen. Und da ist es wohl so, dass schlicht und ergreifend die große Korruption in den Streitkräften, in der politischen Führung dazu geführt hat, dass viele kleine Soldaten nichts davon erfahren haben, dass ihr Staat auch etwas Gutes tut. Ihr Sold wurde ihnen oft vorbehalten. Die korrupten Vorgesetzten, die kleineren Kommandeure verkauften das Benzin, was sie bekamen, teilweise sogar die Munition. Also die Soldaten bekamen nicht genug zu essen. Sie bekamen keine ordentlichen Quartiere.
Und dann manche soll es ja gar nicht gegeben haben, oder? Es gibt also Berichte, ich weiß nicht, wie glaubwürdig die sind, darüber, dass es ganze Einheiten schlichtweg nur auf dem Papier existiert haben und
das kann
schlichtweg
durchaus
um
sein,
den Sold umzuleiten.
Da müsste man einfach mal in die Berichte des Beauftragten des US-Kongresses gucken, der alle paar Wochen Berichte geschrieben hat über den Zustand des Aufbaus in Afghanistan. Das kann durchaus sein, dass das der Fall ist und dass das auch belegt ist. Ich kann das im Einzelnen jetzt nicht bestätigen oder nachvollziehen, aber das zeigt genau diese Art von Korruption an, die dort geherrscht hat, dass also der Sold abgezweigt wurde und das teilweise auch eben nicht nur für Soldaten, die es gar nicht gab, sondern auch für Soldaten, die es tatsächlich gab und die dann ohne Sold dastanden und natürlich keinen Anlass sahen, für dieses Regime dann auch noch zu kämpfen. Und das wiederum würde die Schnelligkeit erklären.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal dahin zurückgehen, warum überhaupt es diesen Einsatz in Afghanistan gab, der NATO. Ich meine, das war der 11. September, die Anschläge in New York. Wir stehen kurz vor dem 20. Jahrestag dieses 11. Septembers. Und im Grunde muss man ja jetzt fast sagen, man steht vor den Trümmern der Antwort auf diesen Terror, Herr Pindur. Das ist doch dann fast, kann man sagen, eine Niederlage wirklich voll und ganz, oder?
Das würde ich so nicht sagen. Es ist natürlich, was dort in Afghanistan passiert, ist erschütternd derzeit. Und das ist natürlich auch eine Niederlage des Westens, übrigens der Weltgemeinschaft. Das war ja ein UNO-Mandat, mit dem das auch betrieben wurde. Das ist natürlich richtig. Die Sache ist die, 2001 konnte man kaum anders handeln, weil die damalige Taliban-Führung, die Al-Qaida-Führung, nicht, die sich in Afghanistan versteckte, nicht ausliefern wollte. Und da musste man einfach etwas tun. Und das strategische Ziel zumindest, dass Afghanistan nicht Ausgangspunkt wurde für globalen Terror in den letzten 20 Jahren, das hat man erreicht. Aber dass es natürlich überhaupt nicht nachhaltig ist und dass jetzt wieder die Taliban an der Macht sind und dass es völlig unklar ist, wie sie sich in Zukunft verhalten werden, ob sie wieder dem IS oder der Al-Qaida dort einen Aufenthaltsort schaffen werden, das ist völlig unklar. Also insofern, das war ein schwieriger Einsatz und da waren viele widersprüchliche auch Erwartungen daran geknüpft. Man hat ja dann versucht auch, das war ja auch eine erklärte Absicht, Afghanistan eben aufzubauen und zu modernisieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Aber da ist eben vieles einfach stecken geblieben, was man auch schlicht und ergreifend dann als Macht von außen nicht einfach oktroyieren konnte. Hauptbeispiel bleibt und ist die Korruption in der Gesellschaft. Und da ist die NATO weniger an den Taliban als an den Strukturen der afghanischen Gesellschaft gescheitert.
Das ist dieses Stichwort Nation Building, dass man versucht hat, praktisch eine Nation zu kreieren und das ist praktisch nicht gelungen.
Ja, vor allen Dingen ist es dann auch, dass die Sprachlosigkeit nicht nur mich persönlich befallen hat, sondern ganz offenbar weite Kreise, belegt ja auch die Reaktionen seitens der NATO, seitens der EU, die dann jetzt also sagen, ja, da müssen wir mal schauen, wenn die Frauenrechte bei euch, die wir jetzt gerade erstmal auf den Weg gebracht haben, nicht nachhaltig umgesetzt werden, dann werden wir euch boykottieren mit wirtschaftlichen Zahlungen, werden Entwicklungshilfe vorenthalten. Also papiertigerischer kann man Politik nicht mehr betreiben.
Mhm. Herr Pindur, es gibt ja Stimmen in Deutschland, der Norbert Röttgen zum Beispiel, Union-Außenpolitiker, der sagt, es war eigentlich falsch zuzuschauen, was die Amerikaner da getan haben. Wir hören ihn mal.
Zuzuschauen, einem schweren amerikanischen Fehler dann einfach nur hinterher zu trotten und nicht zu fragen, was ist unsere eigene Verantwortung. Wir waren ja schließlich auch 20 Jahre da. Das führt dazu, dass wir die Afghanen wieder nicht sich selber überlassen, sondern der Herrschaft einer fanatischen Minderheit, der Taliban.
Aber hätten denn die Deutschen was anderes tun können, als den Amerikanern jetzt nachzulaufen, wie Herr Röttgen das sagt, also sprich auch das Land zu verlassen?
Also Herr Röttgen ist sicherlich ein kenntnisreicher Außenpolitiker und wirklich anerkannt, aber hier liegt er meines Erachtens falsch. Denn ohne die Amerikaner hätten wir überhaupt nicht dort sein können. Die Fähigkeiten, die die Amerikaner haben, die militärischen Fähigkeiten, die sind nicht zu ersetzen von keinem NATO-Land und auch nicht von den anderen NATO-Ländern zusammen. Ohne die Amerikaner geht es nicht. Und es kam auch ja nicht Knall auf Fall, dass die Amerikaner abgezogen wird. Das hat sich ja schon länger angekündigt. Und das Abkommen, das Unselige, das die Administration Trump geschlossen hat mit den Taliban, das ist ja schon mehr als ein Jahr alt. Also so unerwartet kam das nicht. So unerwartet kann es übrigens auch nicht für die afghanische Regierung gekommen sein. Und die hätte sich auch besser rüsten müssen. Es ist in der Tat richtig. Bei uns hat keiner protestiert, als die Amerikaner gesagt haben, wir möchten perspektivisch abziehen und auch als die Biden-Administration das bekräftigte. Wir waren auch so ein wenig zurückhaltend und skeptisch und der Rückhalt in der Bevölkerung war nicht besonders groß für diesen Krieg. Insofern jetzt zu sagen, wir hätten da aber müssen, ist ein bisschen im Rückblick gefälltes Urteil.
Ja, zumal man ja dazu politische Unterstützung gebraucht hätte, also ein Mandat für einen unter diesen Rahmenbedingungen geänderten Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, das wäre hier überhaupt nicht durchzukriegen gewesen.